Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte aktuell. Mein Name ist Carina Schäuble und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen.
USA. Die Republikaner haben die US-Wahl gewonnen. Was sind wirtschaftliche Erwartungen? Deutschland. Nach dem Ampelaus stehen bald Neuwahlen an. Eurozone. Was bedeutet die US-Wahl für die EZB-Zinspolitik? Und China. Stimulusmaßnahmen bleiben einmal mehr eher vage. Herzlich willkommen. Hallo Uli. Wir haben eine spannende Woche hinter uns. Und ich ändere mal die Reihenfolge unseres Podcasts, weil ich würde sehr gerne mit den USA starten. Letzte Woche hat in den USA die Präsidentschaftswahl stattgefunden. Und auch wenn wir im Vorfeld ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen hatten, so sind die Republikaner als klare Sieger hervorgegangen. Und es stand schneller als zuvor erwartet fest, dass Donald Trump der 47. Präsident der USA werden wird. Ringsum sieht man nun schon verschiedene Prognoseänderungen, auch von der Deutschen Bank, aber nicht nur. Was ist denn da der Hintergrund und wie sieht die Erwartung aus?
Ja, also tatsächlich kam das Ergebnis sehr schnell für die Präsidentschaft. Vielleicht noch erstaunlicher ist, wie schnell auch klar war, dass es wohl auf einen Red Sweep hinausläuft, dass also die Republikaner nicht nur das Präsidentenamt mit Donald Trump gewinnen werden, sondern auch den Senat. Da haben sie im Moment 52 Stimmen, es werden wahrscheinlich 53 werden. Und im Haus sind es im Moment 214, da fehlen also nur noch 4, um auch dort die Mehrheit zu haben. Und man rechnet damit, dass das also gelingen wird. Und dann kann Donald Trump also durchregieren, weil er auch den Kongress auf seiner Seite hat. Wenn ich sage durchregieren, dann muss man immer ein bisschen Abstriche machen. Zum Beispiel muss er für manche Themen wirklich Gesetze verabschieden und braucht dann eine 60% Mehrheit im Senat, beispielsweise für die Migration. Wenn man also hier in größerem Maße die Einwanderungsgesetze ändern wollte, da werden die Demokraten wohl nicht mitspielen. Also insofern muss man ein bisschen genauer hingucken. Auch bei den Zöllen gibt es durchaus ein paar Vorschriften, die Donald Trump hier zu beachten hat. Nichtsdestotrotz wird er natürlich beides sehr schnell umsetzen wollen. Er hat mittlerweile Robert Lighthizer benannt als seinen, Handelsbeauftragten. Lighthizer ist ein Zollbefürworter und deswegen wird man wohl damit rechnen, dass Donald Trump Zölle installieren wird, wie er das ja auch angekündigt hat. Vielleicht nicht in dem Maße, das hängt dann auch sicherlich davon ab, wie sehr sich diejenigen, gegenüber denen Zölle erhoben werden sollen oder beziehungsweise deren Produkte, sich verhalten werden. Hier hatten wir beispielsweise eine spannende Diskussion mit Paul Ryan, der ja mal in der Republikanischen Partei eine gewichtige Rolle gespielt hat. Und der sagte, dass Trump also sehr transaktional wäre, also Deals aushandeln wollte und auch Richtung Europa, das beispielsweise nicht nur bedeuten könnte, dass wir noch mehr Energie aus den Vereinigten Staaten importieren, sondern auch Verteidigungssysteme. Das würde uns helfen, das 2%-Ziel der NATO zu erreichen und auch die Leistungsbilanz zugunsten Amerikas verbessern. Mal gucken, ob es so kommt. Also da stehen wir sicherlich noch ganz am Anfang. Noch ein Satz, der bemerkenswert ist bei dieser ganzen Wahl und vor allen Dingen bei den Vorhaben von Donald Trump. Er möchte ja die Inflation drücken. Die Inflation war offensichtlich ein Grund, warum Donald Trump gewählt worden ist, beziehungsweise die Demokraten nicht gewählt worden sind. Also die Inflation muss runter. Den Dollar hätte er gerne schwach. Sowohl mit Zöllen wie mit weniger Arbeit über die Migration würde er beides konterkarieren. Also insofern stehen sozusagen die Maßnahmen, die er jetzt angekündigt hat, in Konflikt mit den Zielen, die er eigentlich hat. Und auch das deutet darauf hin, dass wir hier noch Verhandlungen vor uns haben und es eben dann am Ende darauf ankommt, wie diese Verhandlungen ausgehen und welche Maßnahmen denn dann tatsächlich getroffen werden.
Ja, aber eben diese Erwartungen, dass die Inflation eben nicht fällt, sondern tendenziell durch all diese Ziele eben steigt, führt ja eben dazu, dass die Frage erlaubt ist, inwiefern die Dollarzinsen so fallen können, wie noch erwartet oder im Gegenzug vielleicht sogar gar nicht fallen dürfen, oder? Das ist, glaube ich, eins, was nach der Wahl jetzt zumindest vom Markt schon mal teilweise eingepreist wird, aber sich die Frage stellt, inwiefern das noch mehr eingepreist wird oder überhaupt so umgesetzt werden kann. Oder?
Also wir müssen ein bisschen vorsichtig sein mit den Markterwartungen hier, die da so eingepreist sind. Die sind natürlich auch immer auf dem aktuellen Stand und wir erinnern uns, dass wir ganz viele Zinsschritte eingepreist hatten am Anfang diesen Jahres. Im Sommer war es dann gar keine mehr, dann waren zwischendurch wieder ganz viele. Jetzt sind es wieder, da hast du völlig recht, Carina, deutlich weniger Zinsschritte, die der Markt hier erwartet, weil eben die Maßnahmen der Republikaner doch eher inflationär sind, also die Inflation nach oben drücken sollten. Die Fed hat dann weniger Spielraum, die Zinsen nach unten zu senken und die Zinsen insgesamt bleiben dann höher. Das wiederum würde den Dollar ein Stück weit nach vorne treiben und wir sehen es ja auch, er ist mittlerweile Richtung 1,06 unterwegs, also die Dollarstärke spielt hier eine Rolle, die eben Auswirkung dessen ist, was Donald Trump hier vorhat und wie sich die Zinsen entwickeln. Ein zweiter Punkt ist sicherlich auch die Konjunktur. Hier haben einige Volkswirte, du hattest es ja schon angesprochen, Carina, die Erwartung für die Vereinigten Staaten eher nach oben genommen, weil die Investitionen nochmal angereizt werden sollen. Denn die Unternehmenssteuer soll ja von 21% auf 15% gesenkt werden. Das allein würde im S&P 500 schon so etwa 4-5% bei den Gewinnen ausmachen. Die Unternehmen können eben investieren. Es soll dereguliert werden und das Ganze zu einem Wachstumsschub, der dann am Ende auch natürlich ein Stück weit inflationär ist, ceteris paribus. Und insofern ist es eben nur logisch, dass der Markt hier weniger Zinssenkungen und insgesamt ein höheres Zinsniveau einpreist.
Ja, also zum Wechselkurs komme ich vielleicht nachher noch, wenn wir über Europa gesprochen haben, beziehungsweise die Eurozone, weil natürlich ist nicht nur der Dollarzins irgendwie relevant dann für den Wechselkurs, sondern auch das, was auf der Eurozonenseite mit den Zinsen passiert. Ich würde jetzt gerne erst noch über Deutschland sprechen. Und zwar hatten wir am Tag nach der Wahl, also am Tag, als die ganzen Entscheidungen bekannt wurden, noch ein weiteres Großereignis in petto, also die Ampelregierung ist zerbrochen. Finanzminister Lindner wurde aus seinem Amt entlassen. Bundeskanzler Scholz will am aktueller Stand immer noch 15. Januar die Vertrauensfrage stellen, was zu vorgezogenen Neuwahlen im März 25 führen würde. Was bedeutet nun die vorläufige Minderheitsregierung im aktuellen Umfeld?
Naja, man stellt sich gegenseitig Bedingungen. Nicht wahr? Der Bundeskanzler hat gesagt, die Opposition möge noch verschiedenen Vorhaben der jetzt Minderheitsregierung zustimmen. Dann würde er die Vertrauensfrage stellen. Er hat gestern Abend in einem Interview die Entscheidung darüber, wann diese gestellt werden soll, an den Oppositionsführer und den Fraktionsvorsitzenden der SPD delegiert. Also auch da müssen wir mal gucken, was dann dabei rauskommt. Und die Opposition sagt, zuerst soll der Bundeskanzler die Vertrauensfrage stellen und dann würden sie sich überlegen, welchen Themen sie denn dann noch zustimmen können. Also die Situation ist unübersichtlich, sie ist offen. Wir werden sehen, ob und wie das hier weitergeht. Im Moment, da bin ich aber bei dir, sind die Daten, die bekannt gegeben worden sind, eben die, dass am 15. der Bundestag über das Vertrauen zum Bundeskanzler abstimmen soll und dann im März Neuwahlen kommt, wobei einige Politiker, einige Journalisten darauf drängen, dass es früher passieren wird und insofern ist da sicherlich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Vertrauensfrage früher gestellt werden wird als am 15. Januar und dann auch die Wahlen früher stattfinden.
Und ist davon auszugehen, dass jetzt während dieser Unsicherheit oder während der Minderheitsregierung eben natürlich nicht so viel umgesetzt werden kann, aber dann nach einer Wahl mit hoffentlich entsprechenden Mehrheitsverhältnissen viel passieren wird? Darf man da auf Dinge hoffen?
Ja, sagen wir mal so rum, Deutschland ist natürlich in einer sehr schwierigen Situation. Die Wirtschaft ohnehin aufgrund der schon oft diskutierten Standortfaktoren, die wir haben, hohe Steuern, das mahnt ja die OECD schon seit Jahren an, dass die Steuer- und Abgabenquote in Deutschland zu hoch ist. Wir haben hohe Energiepreise, wir haben Facharbeitermangel. Also es gibt verschiedenste Baustellen hier und insofern wäre es sicherlich richtig, eine stärker angebotsorientierte Politik zu machen. Ob das gelingen kann, wird eben davon abhängen, wer dann gewählt werden wird und welche Koalitionen es auch gibt. Ich glaube schon, dass die Parteien eher eine Zweierkoalition anstreben würden, als wieder in eine Dreier zu gehen, wo man ja sieht, dass die Abstimmungen nicht so ganz einfach sind. Das würde wahrscheinlich nach derzeitigem Stand nur mit einer schwarz-roten Koalition gelingen. Und dann muss man eben einfach sehen, wie die Verhandlungen gehen und wer da die handelnden Personen auch sind und auch was man sich einigen kann. Da will ich jetzt nicht vorgreifen, das müssen wir dann einfach nach den Wahlen sehen, was möglich ist und was nicht möglich ist. Aber nochmal, es wäre dringend geboten, dass Deutschland sich wieder mehr um das Angebot, um die Produktion, um die Unternehmen kümmert, dass Arbeitsplätze geschaffen werden, und zwar Arbeitsplätze für die Zukunft, die dann auch gut bezahlt sind und in Anführungsstrichen nicht nur in Dienstleistungen, wie das im Moment stark der Fall ist.
Ja, jetzt haben wir aber natürlich mit der US-Wahl auch ein Thema, das vielleicht Deutschland noch mal mehr treffen könnte als andere Länder. Also wir exportieren natürlich aktuell auch viel in die USA. Was gibt es denn da vielleicht noch für Einflüsse aus dieser US-Wahl kommen, speziell für Deutschland?
Ja, ich sagte ja, wir haben eine schwierige Situation. Ich hatte dann die innerdeutschen Themen genannt. Man kann darüber hinaus sicherlich China anführen, wo die deutsche Industrie ja Probleme hat in vielen Sektoren, Export und so weiter, weil auch die chinesische Volkswirtschaft ja eine gewisse Schwächephase durchlebt. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Wir sprechen ja gleich noch auf den über den ständigen Ausschuss des Nationalen Volkskongresses, der ja auch letzte Woche getagt hat. Und darüber hinaus sind die USA natürlich unser größter Exportpartner. Also China ist zwar der größte Handelspartner, aber die meisten Exporte gehen in die Vereinigten Staaten. Und das würde uns dann schon treffen, wenn hier Zölle angehoben werden. Auf der anderen Seite wird natürlich auch das Investitionsumfeld, wie wir das vorhin schon besprochen haben, in den Vereinigten Staaten besser. Also wenn Deutschland sich da nicht bewegt, dann steht doch zu befürchten, dass einige Unternehmen ihr Säckel packen und ihre Investitionen in Zukunft stärker in den Vereinigten Staaten tätigen werden als im Inland, also in Deutschland.
Ja, vieles davon gilt jetzt natürlich auch für die Eurozone, über die ich jetzt nochmal gern sprechen würde. Also gerade die Gefahr vielleicht reduzierter Exporte. Aber es könnte natürlich auch indirekt durch die rigidere Handelspolitik, die vielleicht kommt, auch indirekte Effekte geben. Dass eben, nehmen wir wieder das Beispiel China dann andere Absatzmärkte sucht, wenn sie nicht mehr in die USA verkaufen können. Also wir könnten hier dann also vielleicht auch mit eher niedriger Inflation begegnen. Und das wiederum hat dann wieder Effekte auf die Eurozinsen. Also was heißt das wohl für die EZB-Zinspolitik?
Also ich bin noch nicht total in dem Camp, dass China uns jetzt überfluten wird mit Produkten. Die Chinesen haben ihre Schwerpunkte eindeutig auf Elektroautos gesetzt. Da wird sicherlich was auf uns zurollen, Photovoltaikanlagen. Da sollten wir wahrscheinlich die Subventionen Chinas dankend entgegennehmen. Und bei Batterien, ja, da muss man entscheiden, ob es eine kritische Wirtschaft ist und ob wir da aufbauen wollen. Aber Europa wird natürlich ähnlich wie das bei Elektroautos ist, mit Gegenmaßnahmen dann antworten. Also wie gesagt, deswegen kann ich das noch nicht komplett sehen, zumal die Inflation in Europa ja eher aus dem Dienstleistungsbereich und aus den Nahrungsmitteln kommt und beides importieren wir jetzt nicht in starkem Maße aus der Volksrepublik. Nichtsdestotrotz ist ja die Inflation in Europa schon deutlich zurückgekommen. Sie ist in der Headline Inflation, also mit allem einbezogen, auch unter das 2%-Ziel gesunken. Die Wirtschaft ist erkennbar schwach und deswegen rechnen wir damit, dass die Europäische Zentralbank doch recht ordentlich die Zinsen weiter senken wird, um 2%, möglicherweise sogar darunter. Das muss man dann sehen, wie die Dinge sich weiterentwickeln, auch auf politischer Seite. Wie gesagt, Donald Trump auf der einen Seite, China und seine Stimulusmaßnahmen auf der anderen Seite. Aber da werden sicherlich die Zinssenkungen, so wie sie heute der Markt preist, stärker sein als in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und das ist dann genau hier für unser Währungspaar, Carina, entscheidend. Und deswegen gehen wir auch davon aus, dass der Dollar doch stärker werden wird, weil eben in Europa die Zinsen stärker sinken als in den Vereinigten Staaten und damit die Zinsdifferenzen eher größer werden.
Ja, dann lass uns eben zuletzt noch schnell über China ein bisschen detaillierter sprechen. Es gab verschiedene Maßnahmen in den letzten Wochen. Man hatte sich dann am Ende der Sitzungswoche des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses ein bisschen viel Stimuli noch erhofft, gerade jetzt als Antwort auf die US-Wahl. Was ist denn jetzt daraus geworden letzte Woche?
Ja, man hofft ja schon die ganze Zeit, also die ganze Zeit heißt seit Sommer, Juli 2024. Dort war das dritte Forum der Kommunistischen Partei und man hatte erwartet, dass dort schon etwas kommt. Danach kamen dann weitere Sitzungen, Planungsausschuss, Politbüro und so weiter und so fort. Und es blieb immer etwas im Nebulösen, was denn nun konkret passieren soll in China. Und da kann man auch jetzt nach der Sitzung des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses noch nicht völlige Entwarnung geben. Zwar haben wir mal eine Hausnummer, bis zu 10 Billionen Renminbi oder Yuan sollen hier lokale Regierungsstellen entlastet werden, beziehungsweise ihre Schulden oder Finanzspielraum haben in den nächsten Jahren. Das sind in Dollar etwa 1,4 Billionen, also schon eine Menge Geld, aber es ist eben noch immer relativ unkonkret, wo und wie dieses Geld investiert werden soll. Und das ist sehr entscheidend, auch vor dem Hintergrund der Diskussion, Carina, die wir vorhin geführt haben. Denn wird China weiterhin in Produktion investieren, also sozusagen seinen Kapitalstock ausbauen und damit den Export weiter versorgen wollen, vor dem Hintergrund, dass eben sowohl die Europäische Union wie aber auch Amerika mit scharfen Zollgegenmaßnahmen reagieren könnte? Oder wird man den Binnenmarkt stärken, indem man eben den Konsumenten ins Ziel nimmt? Und ich glaube, die Kommunistische Partei wäre gut beraten, es eher im Binnenmarkt zu versuchen. Aber wir werden sehen. Es gibt jetzt noch einen ökonomischen Ausschuss, der im Dezember tagen wird, und da jetzt endgültig erhofft man sich dann doch, dass diese Gelder, die eben jetzt schon in sehr großem Volumen benannt worden sind, dann auch einen konkreten Hintergrund, eine konkrete Maßnahmen erfahren, so dass man sehen kann, wie dieses Geld ausgegeben werden soll. In der Vergangenheit war es eben oft die Investitionsseite. Hier könnte es jetzt mal der Konsum sein, weil, wie gesagt, der Binnenmarkt ja doch nach Corona und dem Immobilienmarkt, der ja seit Jahren leidet, weil eben deswegen der Binnenmarkt in keinem guten Zustand ist.
Ja, vielen Dank, lieber Uli, für deine heutigen Einschätzungen. Ich würde mal sagen, die Zeit bleibt spannend. Wir werden also auch in 14 Tagen wieder ausreichend Gesprächsstoff haben. Ich danke Ihnen allen fürs Einschalten und Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Wiederhören.
Ja, herzlichen Dank. Alles Gute.